Epheser Kapitel 4, Vers 17 bis 24. Dieses sage ich also und bezeuge in dem Herrn. Ihr habt nicht mehr so zu leben, so zu wandeln, wie es die anderen, die von den Völkern sind, tun. In der Lehre ihres Denksinnes, deren Denken verfinstert ist und die dem Leben Gottes entfremdet sind, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die alles Gefühl von sich taten und sich selbst der Ausschweifung hingaben, zur Ausübung jeder Unreinigkeit in Habsucht. Aber so lerntet ihr Christus nicht, wenn ihr ihn hörtet und in ihm gelehrt wurdet, wie ja Wahrheit in Jesus ist, abzulegen in Betreff des früheren Betragens den alten Menschen, der dabei ist, zugrunde zu gehen, was bestimmt ist durch die trügenden Lüste, aber stets erneuert zu werden am Geist eures Denksinnes und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott geschaffen wurde in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. In diesen Versen beginnt der Apostel Paulus, uns Ausrichtung zu geben für unser Leben in einer vielfältigen, gemischten Gesellschaft. Wir sind immer noch hier in diesem Text in Kapitel 4, verhältnismäßig am Anfang dieser drei Kapitel, in welchen der Apostel Paulus uns zeigt, wie wir hier auf dieser Erde als Kinder Gottes unser Leben zu führen haben. In den ersten drei Kapiteln hat er uns gezeigt, welche großen Vorteile und Segnungen wir in Christus im geistlichen Leben, im geistlichen Bereich bekommen haben. Die macht er uns groß. Aber dann in den Kapiteln 4 bis 6 zeigt er uns, dass wir hier auf der Erde trotz unserer himmlischen Vorteile Verantwortung haben. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Zuerst gilt es, getränkt, durch und durch getränkt zu sein von dem Bewusstsein unserer Segnungen, unserer Vorrechte im Himmlischen in Christus. Und wenn wir das jeden Tag tun, jeden Tag unserem Herrn begegnen, im Wort, in der Gemeinschaft mit ihm, und zuerst uns vergegenwärtigen, was wir in ihm haben, zuerst gleichsam in den Tempel Gottes hineingehen und dort ihn vor Augen bekommen, dann sind wir imstande, für den Rest des Tages in eine Welt hineinzugehen, die gekennzeichnet ist von Gutem sowohl als von Bösem. Und dort können wir dann mit Jesus und für Jesus leben. Das zeigt uns das Gerüst des Epheserbriefes. Nun sind wir hier in diesem zweiten Teil, den Kapiteln 4 bis 6, in welchen er uns gerade unsere Verantwortungen in dieser Welt zeigt. Er begann, das zu tun, mit einem Aufruf. Führt ein Leben, wandelt in dieser Welt, entsprechend dem Ruf, mit dem ihr gerufen wurdet. Wir sind gerufen worden für eine Hoffnung. Wir sind hier unterwegs zum Himmel. Dass wir ein ganz bestimmtes Ziel haben, dass dieses Ziel der Himmel ist, das ewige Leben mit Gott im Jenseits, Das soll unser Leben hier in dieser Welt prägen. Dadurch gewinnt unser Leben in dieser Welt Gestalt, nimmt sie Form an. Zuerst zeigt uns der Apostel, wie wir unter uns zu leben haben, als Kinder Gottes. In den Versen 2 bis 16 in diesem Kapitel zeigt er uns, wie wir ein Leben würdig des Rufes, mit dem wir gerufen wurden, in der Gemeinde Jesu leben können. Dazu gehören unsere Beziehungen, dazu gehören unsere Begabungen, mit denen wir begabt sind, einander zu helfen. Gestern Abend sprachen wir über Vers 16. Das war der letzte Vers in diesem Abschnitt. Da zeigte uns der Apostel, wie wir zu dem Ziel kommen können, das Jesus für die Gemeinde gesteckt hat, dass wir ihm ähnlich werden. Reichlich hat er dort seinen und unseren Herrn uns vor Augen geführt. Wenn er nun mit Vers 17 einen neuen Abschnitt beginnt und hier nun auch warnend und sehr ernst sprechen muss, dann zeigt er uns aber wieder den Herrn Jesus. Er ist der Schlüssel in jedem Bereich unseres Lebens. Die Verse 17 bis 24, die wir gelesen haben, sprechen über das Leitbild, das uns vor Augen stehen soll, wenn wir in einer gemischten Welt, in denen es gute und böse Menschen gibt, leben. Er sagt, welches unser Leitbild nicht sein soll und welches unser Leitbild wohl sein soll. Die Verse 17 bis 19 zeigen uns, wie wir nicht zu leben haben. Von selbst wissen wir das nicht. Das muss uns Gott zeigen. Und deshalb hat er Menschen gebraucht, die durch seinen Geist uns Wegweisung gegeben haben. Wir brauchen immer wieder solche Wegweisung. In der Tat sind wir wie Schafe, die ihren Weg alleine nicht kennen. Wer von der Landwirtschaft kommt, hat vielleicht eine Ahnung davon. Das Vieh kann sich verirren, aber wieder sich zurechtfinden. Pferde kennen den Weg nach Hause. Ein Hund, eine Katze ebenfalls. Aber wenn Schafe einmal sich verirren, dann finden sie sich nicht zurecht. Sie sind wirklich Schafsköpfe. Sie haben keine Ahnung, wo es hingehen soll. Ein Bibelausleger, der über 1. Mose geschrieben hat, deutet an oder spricht davon, dass wahrscheinlich das Schaf von Anfang der Schöpfung an einen Menschen brauchte. Es scheint von Anfang an ein Haustier gewesen zu sein. Seine Existenz ist abhängig von einem Menschen, der ihm hilft, in dieser Welt zu leben. Andere Tiere können ohne Menschen auskommen, aber Schafe offenbar kaum. Und so sind wir. Gott hat uns in der Natur ein Bild gegeben von uns selbst. Wir alle, Jesaja 53, gingen in der Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, weil wir ja ohne Hirten waren. Und da gehen wir verloren. Wir verzetteln uns, wir verzappeln uns, wir finden nicht mehr den Weg, bis jemand kommt. Wir brauchen Leitung, wir brauchen Führung. Wir brauchen Leitbilder, wir brauchen Beispiele. Der Mensch braucht einen Hirten. Wir sind nicht so selbstständig, wie Demokratiemenschen sich wähnen, selbstständig zu sein. Demokratie ist eine Form der Regierung, die dem Menschen nicht angemessen ist. Sie wird den Menschen immer in die Irre führen. Denn wir Menschen kommen nicht ohne einen Oberhirten aus. Und Demokratie ist Selbstbestimmung. Und wenn die Gemeinde demokratisch geführt wird, dann wird sie irre gehen. Wir brauchen einen Oberhirten, der mehr weiß als irgendeiner von uns. Wir brauchen jemanden, der uns den Weg zeigt und der selbst ein Beispiel ist für uns. Deshalb die Rede von Leitbildern. Nun beginnt der Apostel diese Verse mit einer Aufforderung, ähnlich wie im vorigen Text 1 bis 16. Dieses sage ich also und bezeuge in dem Herrn, ihr habt nicht mehr so zu wandeln, wie es die anderen, die von den Völkern sind, tun, in der Lehre ihres Herzens. Wir wollen uns hier dreierlei merken in diesem Vers. Erstens wollen wir uns merken den Ausgangspunkt dieser Aufforderung. Von wo kommt der Apostel her mit diesem Aufruf? Auf was nimmt er Bezug? Denn Bibelworte stehen ja nicht wie kleine Inseln oder kleine Polkapunkte irgendwie alleine im Raum. Die Bibel ist eine große Orange. Viele Teile, aber ein Ganzes. Und ein Teil ist gefügt an einen anderen Teil und an diesen Teil fügen sich wieder andere. Und wenn Paulus jetzt auch einen neuen Abschnitt beginnt, dann ist dieser Abschnitt gekettet, gefügt an den vorherigen. Deshalb schreibt er, dieses sage ich also. Das heißt, bedenkt noch einmal, was ich eben gesagt habe. Das ist jetzt typisch Bibelwort. Denn Bibelwort erzählt nicht nur, sondern ruft uns immer wieder auf, zu bedenken, was es sagt. Wohl dem Menschen, der Tag und Nacht, heißt es im ersten Psalm, nachsinnt über Gottes Wort, über Gottes Weisung. Das hebräische Wort für Gesetz ist eigentlich nicht Gesetz im deutschen Sinne, sondern Weisung. Und schließt Auskunft ein, sowohl als Vorschrift. Weisung ist, das kann man im Deutschen sehr schön sagen, Weisung ist nicht nur Anweisung, sondern auch Unterweisung. Und die muss zuerst kommen. Gottes Wort unterweist uns und weist uns an. Nun haben wir in diesem Aufruf einen Aufruf zu bedenken, was eben gesagt worden ist. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt oder hat uns vorgehalten, welch einen Gott wir haben in den Versen 4 bis 6. Ein Vater, ein Herr, ein Geist. Und was das alles jeweils bedeutet. Und von dort her gehen die Strahlen aus. Zu den Versen 2 und 3 zuvor, das war Vers 4 bis 6, und dann nach vorn weiterhin. Und dann hält er uns den Herrn Jesus vor Augen, der vom Himmel kam auf diese Erde, um unser Heil zu erwirken, und dann wieder gen Himmel fuhr, und von dort aus führt er sein Werk unter uns weiter und hat den Menschen Gaben gegeben und jetzt will er als Haupt des Leibes uns allen helfen, einander zu erbauen. Das ging bis Vers 16. Und nun könnte er gesagt haben, schaut einmal, Wenn ihr gelernt habt, Gott als den Dreieinigen vor Augen zu halten, wenn ihr den Herrn Jesus ganz besonders als euren Heiland und Herrn vor Augen haltet, wenn ihr ihn erkannt habt im Glauben, wenn er euer Haupt ist und euer Helfer ist, dann rufe ich euch jetzt auf. Wenn ihr jetzt aus der Gemeinde gleichsam hinausgeht in die Welt, in den Alltag, dann lebt nicht mehr so, sondern so. Das soll jetzt unseren täglichen Wandel prägen. Ich sprach zuvor von der stillen Zeit am Morgen, dass wir jeden Tag uns Zeit nehmen, gleichsam in den Tempel Gottes hineinzugehen, in Gottes Wort. Aber das geschieht auch in Form einer Woche. Jetzt heute am Sonntag sind wir zusammengekommen und wir sind der Tempel Gottes und hier wollen wir uns mit dem Dreieinigen befassen und wir halten uns ganz besonders unseren Herrn und Heiland vor Augen und führen uns noch einmal zu Gemüte, was wir in Christus haben und was er eigentlich für uns zugedacht hat an Lebensführungen, wie wir zu leben haben. Und dann wollen wir von hier gehen, nicht nur von diesem Hause, sondern voneinander als Tempel Gottes in eine Welt, in der wir auch andere Menschen treffen, die Jesus nicht kennen, mit denen wir Schulter an Schulter unser Leben führen müssen. Und wir wollen, geprägt von dem, was wir heute gelernt haben, erlebt haben, dann weiter dort unser Leben führen. Wir wollen heute lernen, wie Montag zu leben. Und wie soll das sein? Paulus ruft auf. Also, wir merken uns zuerst den Ausgangspunkt dieses Aufrufes. Als zweites merken wir uns den ganzen Ernst der Angelegenheit. Paulus formuliert oder gebraucht hier Worte, die seinen Ernst erkennen lassen. Dieses sage ich also und bezeuge in dem Herrn. Wir wissen, wie es in der Familie manchmal notwendig ist, vielleicht sogar mit erhobenem Finger zu sagen, dieses will ich dir klar machen, Kind. Das müssen wir auch untereinander, Geschwister, dieses wollen wir nicht vergessen. Paulus weist auf etwas ganz Spezifisches hin und dann bekräftigt er das und sagt, ich bezeuge das. Das heißt, ich spreche wie ein Zeuge von Gott her. Ich bin sein Apostel. Ich bin sein Bote. Ich stehe in Verbindung mit meinem Sendenden. Er hat mich gesandt. In ihm, in Verbindung mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm, bin ich jetzt sein Zeuge und ich gebe weiter, was er euch sagen will. Das heißt, der ganze Text ist geprägt von dem Ernst der Angelegenheit. Und Jesus selbst weiß, in welche Welt wir gestellt sind. Er hat uns ganz bewusst wie Schafe unter Wölfe gestellt. Und er weiß, dass wir ihnen ausgeliefert wären, wenn er nicht jetzt unser Hirte wäre. Aber er ist nicht nur im Himmel, der Himmel ist nicht weit weg. Er ist hier unter uns, unser Haupt und wir seine Glieder, unser Hirte und wir seine Schafe, seine Herde. Und er schaut nach uns, nur tut er nicht alles für uns, sondern er ruft uns zu Gemüte unsere Verantwortung. Pass auf, dort ist der Wolf, dort ist der Bär und dort ist der Löwe. Ich werde euch warnen und wenn es zu dunkel wird, dann wird mein Stock da sein. und ihr werdet wissen, wo ich bin. Und ich habe meinen Knüppel dabei. Psalm 23 sagt David, dein Knüppel und dein Stab. Stock war nicht nur so ein kleiner Stock. Das war eine Keule gleichsam, mit der er gehobenen Arms wartete in der Schlucht zwischen zwei Grasfeldern, Auen. Da waren Höhlen in Schlüchten manchmal. Mit gehobenem Arm wartet er, falls ein Tier rausspringen will auf seine Schafe, runterkommt die Keule. Deine Keule, dein Stock, dein Knüppel tröstet mich. Dieser Stock ist nicht für die Schafe. Die Schafe werden nicht geschlagen. Der Stab wird für die Schafe gebraucht, das habe ich gesehen. Er hat ja so einen Halbkreis da oben. Und wenn er ein Schaf sich holen will, dann steckt er den Stab aus und fängt das Tier am Bein mit diesem Stab. Dieser Stab ist ein Zeichen der Fürsorge des Hirtens. Der Stock ist für die Feinde, der Knüppel für die Feinde, der Stab ein Zeichen seiner hirtlichen Fürsorge. Dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Du bist da. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist da. Der Hirte sorgt für seine Schafe. Und dieser Hirte weiß um die großen Gefahren, die vielen Gefahren, denen wir ausgesetzt sind. Und deshalb lässt er uns zurufen durch seinen Apostel, der wirklich diese Gefahren auch kennengelernt hatte. Ich bezeuge in dem Herrn. Und so weiter. Wir merken uns also, dass diese ganze Angelegenheit eine ist, der wir uns ganz bewusst zuwenden müssen. Und das Dritte, das wir in diesem Vers uns merken wollen, ist der Wortlaut selbst. Also, wie lautet denn der Aufruf? Ihr habt nicht mehr so zu wandeln, wie es die anderen, die von den Völkern sind, tun. In diesen Worten teilt er die Menschen auf, wie Gott das im Alten Testament tut, in zwei Gruppen. Im Alten Testament hatten wir ein kleines Völklein, das war das Volk Gottes. Und dann gab es die anderen, die außerhalb des Volkes Gottes waren, der Rest der Menschheit, und das war der größere Teil. Luther übersetzt Heiden, eigentlich viele Personen unter den Völkern. Und diesen Ausdruck gebraucht Paulus auch im Neuen Testament für Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehören. Im Neuen Testament ist das Volk Gottes eine Mischung von Menschen, die aus dem alten Israel kommen und Menschen, die von den Völkern kommen. Aber jetzt kommen sie zu Gott und sind ein Leib, eine geschlossene Gemeinschaft, ein Volk Gottes, ein neues Volk Gottes. Und diese spricht er jetzt an, die Gemeinde Jesu, das neue Volk Gottes, und sagt, ihr, die ihr Jesu Herde geworden seid, lebt nicht so wie die anderen. Leitbild. Nach welchem Leitbild soll ich mein Leben ausrichten? Denn ich muss planen, ich muss wissen, wo ich den Fuß als nächstes hinstellen soll. Welchen Weg soll ich einschlagen? Wie soll es weitergehen? Nicht so grundsätzlich, so wie die Welt es tut oder wie die anderen, die von den Völkern sind. Luther übersetzt Heiden. Das ist für uns manchmal die große Zahl von Menschen, die noch nicht das Evangelium gehört haben. Das wollte Paulus nicht sagen. Er wollte lediglich sagen, Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehören, die anderen sind, die zu den verschiedenen Völkern gehören. Die Elberfelder Übersetzung sagt Nationen, das ist noch irreführender. Denn es geht nicht um Nationen. Man kann nicht von ganzen Völkern sprechen, sondern es geht um einzelne Menschen in den Völkern. Jeder von uns, wenn er in den Alltag geht, begegnet keine Nation. Er begegnet Einzelmenschen. Aber alle diese Einzelmenschen haben etwas gemeinsam. Sie führen ihr Leben nach ihrem Gutdünken. Der eine hat seine Religion, der andere hat seine Religion. Der dritte hat keine Religion und doch eine. Aber jeder hat seine Religion gewählt. Und letztlich führt er sein Leben nach seinem Gutdünken. Jeder geht seinen eigenen Weg. Jesaja 53 ist immer noch wahr. Und das, sagt der Apostel, soll nicht bei euch der Fall sein. Ihr habt etwas anderes, wonach ihr euch ausrichtet. Weil jeder in der Welt seinen eigenen Weg geht und weil wir alle Sünder sind, deshalb geht es bei den Leuten um uns her allmählich bergab, manchmal schneller, manchmal sanfter. Bei uns soll es bergauf gehen, von Gerechtigkeit zu Gerechtigkeit, von Glauben zu Glauben. Wachstum in der Liebe, Wachstum im Glauben, Wachstum in der Erkenntnis, Wachstum in der Gnade Jesu Christi, 2. Petrus 3,18. Nicht so, sondern so. Ihr habt nicht so zu wandeln wie die anderen, zwei Gruppen von Menschen, wie sie es tun. Und wie ist das? Der Apostel erklärt nun, warum die Welt nicht unser Modell sein kann. Gott unterweist uns nicht nur, sondern er erklärt oft seine Weisung. Er zeigt uns, warum das so ist, denn wir sind in seine Bilde geschaffen. Er ist ein überlegender Gott, ein Planender, er hat einen Vorsatz und einen Plan. Und wir sind in seinem Bilde geschaffen. Und er erwartet, dass wir so denken, wie er denkt. Dass wir Vorsätze haben, Ziele. Und dass wir entsprechend planen, wie kommen wir zu dem Ziel. Und er will, dass seine Vorsätze zu den unsrigen werden. Seine Pläne zu unseren Plänen. Wie ist das jetzt? Wie lebt nun die Welt? Und folgedessen, wie haben wir nicht zu leben? Was tut denn die Welt eigentlich? Warum ist sie nicht unser Modell? Das können manche Christen nicht fassen. Sie haben es für selbstverständlich genommen inzwischen, dass man in vielem keinen Unterschied machen muss zwischen uns und Nichtchristen. Da haben einige Christen regelrecht Angst, sie könnten schon von 10 Metern im Voraus erkannt werden als Christen. Und warum nicht? Haben sie Angst, gekreuzigt zu werden? Wenn ja, dann stellen sie sich bitte darauf ein. Nimm dein Kreuz auf dich. Und sei bereit, zur Hügelstätte zu gehen. Wir sind von vornherein, von Anfang an schon mit Christus Gekreuzigte. Und wenn wir dann immer wieder gekreuzigt bzw. abgelehnt werden und gleichsam hingerichtet, dann soll uns das nicht befremden, sagt der Apostel Petrus. Seien wir einmal mutig und identifizieren wir uns mit Jesus Christus, und nicht mit denen, die von ihm abweichen bzw. nie zu ihm gekommen sind. Wie lebt denn die Welt und warum ist sie nicht unser Modell? Nun, Ende 17 fängt er schon an damit. Er sagt, es fehlt dort an Substanz. Wenn du dorthin gehst und du willst dort Leben haben, du willst dort etwas finden, dann schaust du näher hin, und du siehst nur eine Leere. Du dachtest, es wäre etwas zu trinken und du guckst den Boden an. Du dachtest, dort wäre Licht und nur ein Flämmchen. Es fehlt überall. In der Leere ihres Herzens oder ihres Denksinnes. Das ist ein furchtbares, vernichtendes Urteil über diese Welt. Gedacht wird in der Welt sehr viel. Es hat große Philosophen gegeben, große bekannte Namen, auch in jener Zeit. Platon und Aristoteles und Sokrates waren Geschichte. Es gab die Epikureer und andere, die Stoiker. Es gab bekannte Philosophen. Paulus hatte sich selbst mit ihnen unterhalten, mit solchen Leuten. Es wurde viel gedacht, viel gegrübelt. Und Platon, einer der größten griechischen Philosophen, kommt manchmal haarnahe an die Wahrheit, wenn er von Gott spricht, wenn er von dem Ernst des Lebens spricht. Man könnte denken, er wäre Christ oder Jude. Aber dann weicht er wieder ab und führt uns in die Lehre. Ich hatte einen Lehrer, Bruder Abraham Unruh. Und er sagte von Karl Barth, dem großen Denker und Theologen in Basel, ich weiß nicht, ob er wirklich gläubig war, auf jeden Fall möglicherweise nicht. Ein Journalist fragte in Chicago, als er in Amerika war, Herr Professor, wenn ich mit meiner Kamera damals am Auferstehungstag dabei gewesen wäre und ich hätte Jesus geknipst, als er aus dem Grabe kam, hätte ich ein Bild bekommen. Mit anderen Worten, war er leibhaftig da, sodass ich ein Bild, eine Aufnahme hätte von ihm machen können. Und Karl Barth sagt, ich weiß es nicht. Er konnte nicht sagen, Jesus ist leibhaftig auferstanden. Und Abraham Unruh sagte uns als Lehrer, Karl Barth ist jemand, der hebt uns auf das Pferd, das heißt, jetzt kommen wir irgendwo hin, hebt uns auf das Pferd auf der einen Seite und dann lässt er uns auf der anderen Seite wieder runter. Und wir sind nicht weitergekommen. Einmal so, einmal so. In der Leere ihres Denksinnes gedacht wird, warum spricht Paulus von Leere? Nicht von Leere mit H, sondern Doppel-E, Leere. Warum ist es leer, das Denken? Warum kann Paulus so drastisch und mutig sagen, wenn jemand nicht Jesus hat, ist er ein Hohlkopf? Das ist allerhand. Das wird sich nicht jeder Nicht-Christ gefallen lassen wollen. Und dafür werden wir auch angefeindet, weil wir so mutig sind und das nachsagen. Aber es geht nicht darum, dass wir Leute beschimpfen. Es geht um eine wahrheitsgemäße Feststellung. So ist es einfach. Das ist keine Diskrimination im Sinne von Verachtung. Das ist eine Feststellung von Tatsachen. Es ist nun einmal so, wenn jemand nicht Jesus und das Heil Gottes in seinem Leben hat, dann ist nichts da, keine Substanz, nichts, wovon ich leben könnte, satt werden könnte, nichts, woran ich mich halten könnte. Alles bricht zusammen. Ich gehe unter. Deshalb nicht so leben wie die Welt, weil dort kein Halt ist, nichts zu holen ist. Deshalb bei Jesus bleiben, wenn wir am Leben bleiben wollen. Jesus sagte einmal, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht und nicht von Brot allein. Aber der Mensch dieser Welt will von der Diesseitigkeit leben, von irdischem Brot, irdischem Wein, irdischer Kleidung und so weiter. Was tragen denn die Züge in der Eisenbahn? Was tragen denn die LKWs? Wo gehen denn die Leute hin, überall auf den Straßen? Gehen sie in die Städte, wo gehen sie denn hin, was machen sie? Das ganze Treiben dreht sich um diesseitige Dinge. Dinge, die wir sehen, hören, riechen, spüren können. Das Jenseits gehört jenseits des Horizontes und das kümmert mir nichts. Keine Substanz. Kein Gott in ihrem Leben, sagt Paulus in Kapitel 2. Das nächste, die Welt ist nicht unser Modell, weil dort keine Substanz ist. Leer, nichts. Zweitens, die Welt ist nicht unser Modell, weil es dort an Licht fehlt. Vers 18, deren Denken verfinstert ist. Deren Denken verfinstert ist. Im Denksinn, im Kopf, im Organ, womit sie denken sollten, ist es leer. Sie haben noch nie einen Weg gefunden, auf dem es zum Heil geht. Und dann heißt es, das Denken selbst, die Funktion, die Vernunftsübungen sind finster, kein Licht. Und das ist etwas Furchtbares, wenn ich zurückdenke an jene Zeit, in der ich in Dunkelheit schlafen ging, in Dunkelheit des Herzens wieder aufstand, ohne Hoffnung, ohne Gebet, ohne einen Heiland. Das wollte ich nicht wieder haben. Wir nehmen vielleicht unser Christsein zu selbstverständlich manchmal. Versetzen wir uns in das Leben eines anderen. Keine Hoffnung, keinen Heiland, keinen Halt. Er tappt in der Dunkelheit herum. Ich war zu Gast in Hagen in einem Hause, in der es eine blinde Tochter hatte. Und die Eltern waren sehr bedacht auf sie. Sie umsorgten sie mit großer Liebe. Und sie nahmen mich auf als ihren Gast und wiesen mich in mein Zimmer, aber sagten mir oder erinnerten mich daran, dass ihre Tochter blind sei und es müsse eigentlich in den Gängen und so weiter so bleiben, wie es sei, damit sie nicht plötzlich überrascht würde. Das heißt, wenn die Tür zum Wohnzimmer offen sei, dann möge sie doch offen bleiben. Oder wenn irgendetwas dort stände, das möchte dort bleiben und so weiter. Damit sie nicht plötzlich stolpern würde und so weiter. Und jetzt habe ich mich versucht, hineinzuversetzen in ihre Welt. Sie geht umher und alles ist immer dunkel. Sie orientiert sich mit dem Gefühl, aber ihre Augen sehen nichts. Und wenn sie dann mit den Eltern geht, dann ist sie angewiesen auf die Beschreibung der Eltern. So und so sieht das aus und so und dann versucht sie sich vielleicht eine Vorstellung davon zu machen. Finster, finster. Und das ist nicht alles. Plötzlich ist das Leben zu Ende. Und dann geht es in die große Nacht. Kein Licht, keine Hoffnung. Stellen wir uns das vor, unsere Mitarbeiter auf dem Alltag gehen in eine ewige Welt ohne Licht. Nacht, Nacht, kein Aufgang, Sonnenaufgang, keine Hoffnung, dass es anders wird. Deren Denken finster ist, verfinstert ist. Es war Licht da und es wird immer dunkler. Und dann heißt es als drittes, weil es in der Welt an Leben fehlt, deshalb darf sie nicht unser Modell sein. Was die Welt an Leben bietet, ist im Grunde tot. Man spricht manchmal von lebendiger Musik, das muss so Leben haben. Ich sage umgekehrt, es ist der Tod im Topf. Das ist nicht lebendige Musik, das ist tote Musik. Wissen Sie, dass man in der Welt kaum mehr singt? Es war nicht immer so. Ich weiß noch, als man auf dem Arbeitsplatz gesungen hat, und dann vielleicht noch ein Italiener hier und da, und heute singen nicht einmal die Italiener, scheint mir. Die Jugend hat oft aufgehört zu singen. Man hört noch etwas, das sie Musik nennen. Aber es verkümmert das Leben. Das Leben geht aus. Es fehlt an Leben. Das sind noch so restliche Töne, wie ein Huhn, der noch so zappelt, wenn ihm der Kopf abgeschlagen ist oder geschlachtet wird. Aber Leben kann man das nicht mehr nennen. Das sind noch so Reiztöne, noch so Schläge. Aber Musik ist das nicht. Glück ist das nicht. Freude im tieferen Sinne ist das nicht. Das ist noch irgendwie so ein Kitzeln, wenn man noch Nerven hat. Man greift zu dem und alles wird langweilig. Die schönsten Dinge werden unrein. Die schönsten Dinge werden langweilig. Das Leben geht aus, wie aus einem Leckeneimer. Deshalb soll die Lebensweise dieser Welt nicht mein Modell sein. Weiter. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Es fehlt an Wissen. Es fehlt an Kenntnis, an Wort Gottes, an echtes Licht. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Merkwürdige Formulierung. Kann denn ein Nichts sein? Nichts ist doch nichts. Kann man davon sprechen, dass ein Nichts in jemandem ist? Ein Etwas kann in jemandem sein, aber ein Nichts, das ist doch kein Ist, das ist doch nicht ein Sein. Und doch ist es so. Sie wähnen etwas zu haben, das sie Wissen nennen, und wissen dabei nichts. Das gibt es. Das nennt die Bibel Torheit. Sie haben viel zu sagen, sie schwatzen und sprechen viel. Aber sie wissen nichts, das dazu beiträgt, dass das Leben in Ewigkeit einen Sinn bekommt. Das Leben wird sinnlos. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Es mangelt an Feingefühl. Grobe Sprache, grobe Haltungen, grobe Lebensformen, Respektlosigkeit. Es mangelt an einem Feingefühl für den nächsten Menschen als Ebenbild Gottes. Der Mensch wird als Tier oder als eine Schachfigur betrachtet, die man manipulieren kann. Feingefühl fehlt, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die alles Gefühl von sich taten und sich selbst der Ausschweifung hingaben zur Ausübung jeder Unreinigkeit in Habsucht. Es fehlt an Erfüllung. Man sehnt sich noch, aber überall greift man nach dem, das nun Sinn und Gefühl und Erleben geben sollten. Aber es fehlt. Unsere Zeit ist geprägt von dem Bedürfnis zu erfahren und man geht leer aus, leer. Und das führt dazu, dass immer krassere und schlimmere Dinge ran müssen, um uns zu kitzeln. Der Text endet mit dem Begriff Habsucht. Man greift, man möchte haben, haben, um mehr zu erleben. Und man kommt mit leeren Händen aus. Nichts da. Deshalb soll die Welt nicht unser Modell sein, unser Lebensmodell. Die ganze Lebensweise dieser Welt zerstört was Gott aufgebaut hatte und möchte zerstören, was Gott jetzt geben will. Aber, sagt der Apostel, und jetzt kommt er zum Nächsten, das Leitbild soll nicht die Welt sein, das Leitbild soll Christus selbst sein. Aber so lerntet ihr Christus nicht. Und jetzt könnte ich wünschen, dass man seine Bibelübersetzung kontrolliert, denn es ist sehr wichtig, dass wir hier den richtigen Text haben. Hier steht nicht geschrieben, so lerntet ihr nicht von Christus oder über Christus. Hier steht sehr klar und deutlich, ihr lerntet nicht Christus. Lernt man denn eine Person? Und wie? So lernen kleine Kinder. Sie lernen nicht mit dem Kopf, sondern mit den Sinnen. Sie saugen auf. Das kleine Kind sieht die Mutter, sieht den Vater und saugt auf. Und das Bild des Elternteils wird aufgenommen ins Innere hinein. Saugt die Umwelt auf, hört die Töne, lernt sie nicht, saugt sie auf. Und so werden sie zu eigenen Tönen. Wir lernen Christus in der Begegnung mit Christus. Christus kommt in unser Leben hinein und wir haben ihn. Wir lernen mehr, als wir meinen, dass wir lernen, wenn wir Jesus begegnen. Es gilt, Christus zu lernen, Christus ähnlich zu werden. Er selbst ist unser Leitbild, mehr. Er ist unsere Lebenssubstanz, er ist unser Licht, er ist unser Leben, er ist unsere Erfüllung, er ist unser Wissen, er ist unser Alles. Was die Welt nicht bieten kann, das ist Christus. Paulus hält Jesus allem gegenüber, stellt Jesus alles gegenüber, was es sonst noch geben mag. Wieso kann er das tun? Er selbst hatte vor den Toren von Damaskus diese Entscheidung getroffen. Um ihn zu gewinnen, habe ich alles andere fahren gelassen und war bereit, es für Kot und Schmutz und Dreck zu betrachten. Und das tue ich jetzt noch, sagt er. Ganz bewusst lässt er immer wieder fahren, was ihn bannen möchte, was von der Welt käme, von jener Quelle, damit er Christus gewinne und eines Tages nur ihn noch habe. Es gilt, Christus gelernt zu haben und es gilt, Christus zu lernen und in Zukunft Christus immer zu lernen und zu haben. So lerntet ihr Christus nicht, wenn ihr ihn hörtet. Nicht über ihn, nicht von ihm, sondern ihn hörtet. Meine Lieben, wenn wir Gottes Wort hören, dann hören wir Christus. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Wo die Bibel spricht, spricht Gott, sagt Luther. Und wir können sagen, wo die Bibel spricht, spricht Jesus. Wenn ihr ihn hörtet, deshalb wollen wir zum Wort gehen und Jesus lernen, Jesus hören, damit wir ihn lernen. Wir lernen Christus dadurch, dass wir ihn hören, aufsaugen, aufnehmen, alles, was er sagt, auch wenn wir nicht alles verstehen, aber trinken, aufsaugen, damit er uns durchtränken kann. Und dann können wir in eine Welt gehen, die leer ist und dort ein Licht sein. Und dann fragt vielleicht der eine und der andere, du bist doch so anders. Das kommt vor, nicht wahr? Aber jetzt noch ein letzter Gedanke. Mir ist aufgefallen heute Morgen, was Paulus hier sagt von der Welt, das ist eigentlich immer noch eine Beschreibung von mir selbst. Denn ohne Jesus bin ich noch das, was er über die Welt sagt. Leer, lebenslos, dunkel, ich habe nichts. In mir, sagt der Apostel Paulus, wohnt nichts Gutes. Und deshalb wollen auch wir uns immer antreiben lassen und uns zu Jesus treiben lassen, damit nur er das ist, was Bestand haben wird. Und deshalb wollen wir uns das erbeten und wir wollen dankbar sein, dass Gott uns Jesus gegeben hat, damit wir in ihm heute und morgen ewiges Leben haben. Und wir wollen wieder dazu aufstehen.